BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre zu unserem Ratsch, sagt Hermine Kaiser. Zu großmäulig war mein Gast das letzte Mal. Das behaupte jetzt nicht ich, das hat er gesagt. Unser Redensartenexperte Dr. Rolf Bernhard Essig, weil wir uns so verratscht haben bei einem spannenden Thema, dass wir bloß die Hälfte von unserem Thema geschafft haben. Also machen wir heute weiter. Aber es ist ja auch um ein weites Feld gegangen. Es ist um Aufschneider, Zechbreller und Hochstapler gegangen. Und wir stapeln jetzt mal tief und ratschen gleich nach der nächsten Musik mit Rolf Bernhard Essig. Und es geht ja auch um aktuelle Themen, zum Beispiel über die ganzen Heiratsschwindler, die es gerade übers Internet gibt. Früher gab es es per Brief. Über Aufschneider, Hochstapler, Zechbreller mit unserer Redensartenexperten Dr. Rolf Bernhard Essig. Habe die Ehre, Rolf Bernhard Essig. Schön, dass wir wieder beieinander sind, aber großmäulig habe ich Sie nicht bezeichnet fürs Protokoll.
Naja, das darf man schon mal versuchen, so ein bisschen Ironie hineinzubringen. Ist ja auch ein bisschen Angeberei dabei. Aber ich liebe das Maul aufzureißen. Das hat Martin Luther ja mal gesagt, tritt fest auf, tu's Maul auf, hör bald auf.
Nein, wir hören nicht bald auf, wir fangen jetzt gerade an. Es war so ein umfangreiches Thema, haben wir beide gesagt, dass wir nicht so genau einen Schluss finden konnten. Waren wir doch zu großmäulig, weil wir gesagt haben, wir ratschen jetzt in 2 Stunden. Die können wir alle in einen Topf werfen, buchstäblich oder sprichwörtlich. Die Aufschneider, die Hochstapler, die Betrüger, die Heiratsschwindler. Das ist ein Thema, das Ihnen doch sehr viel Spaß gemacht hat.
Unbedingt. Also es ist ja auch so, dass wir das alle durchaus kennen. Also wer das von sich behauptet, er hätte niemals etwas zu weit das Maul aufgerissen, dem glaube ich das nicht. Das geht ja schon in der Schule los, wenn man mit den Leuten, mit denen man befreundet ist, spricht. Und naja, dann erzählt man vielleicht doch ein bisschen mehr, was man am Wochenende gemacht hat oder wie viel man getrunken hat oder wie viele Freundinnen man schon geküsst hat, obwohl man noch total Jungfrau ist und so weiter.
Also beim Beichten schon, bei der ersten Beichte ist Ihnen auch so gegangen. Man wusste nicht, was man für Sünden begangen hat und dann hat man sich sogar was ausgedacht, haben viele von uns gemacht.
Ich musste nur bei meinem Vater beichten. Also ich bin ja in der Wolle gefärbter Protestant, insofern kann ich dazu nichts sagen, aber das Wort Beichte und ins Gebet genommen werden und solche Dinge, die kenne ich von meinem Vater schon auch. Der war da ähnlich streng und da wir 8 Geschwister waren, hat man manchmal auch was zugegeben, was man gar nicht getan hat, damit endlich mal die liebe Seele ihre Ruhe hat.
8 Geschwister.
Das also insgesamt, ja.
Das war ja bei euch wie bei der Trapp-Familie.
Ja, fast. Also es ist so, die stammten aus 2 Ehen, 5 aus der ersten, 3 aus der zweiten. Aber wir haben da nie einen Unterschied gemacht. Und ja, also ich habe es immer sehr gemocht. Ich bedauere Menschen, die ganz allein aufgewachsen sind. Wir hatten eben schon die Freunde um uns herum. Natürlich auch die Konkurrenten und Rivalen.
Und da muss man, also weil Sie sagen, man lernt schon in der Kindheit mit vielen Geschwistern, muss man sich immer ein bisschen mehr davor tun, damit man nicht untergeht. Aber das lernt man dann fürs Leben.
Ja, und auch natürlich, dass man schnell ertappt wird dabei. Wenn man also zu ungeschickt ist in dem, was man so alles erzählt, dann ist ganz schnell herausgekommen, dass man eben hier bloß Anglerlatein oder Küchenlatein oder Jägerlatein verwendet hat. Gerade bei Latein habe ich es gemerkt. Also es war einerseits so, dass man mit Latein ja sehr schnell Leute beeindrucken konnte. Aber ich hatte das bloß aus Asterix aufgeschnappt oder vielleicht von den älteren Geschwistern, die Latein hatten. Und wenn mich dann jemand ein bisschen fragte nach Wortschatz oder Grammatik, dann musste ich ja zugeben, dass ich eigentlich gar nichts davon wusste. Aber viele, die begnügten sich schon damit. Mensch, der ist erst 8 und kann schon Latein. Errare humanum est.
Das haben sie dann schon gekonnt mit 8 Jahren.
Ja, natürlich. Das ist ja, wie gesagt, die älteren Geschwister waren zum Beispiel Jahrgang 45 oder meine Schwester, die jüngste, war Jahrgang 49. Meine Mutter hat durchaus auch ab und zu lateinische Zitate verwendet. Also von daher, da schnappt man ganz schnell was auf. In dubio pro reo war ganz wichtig, wenn ich mal wieder was angestellt hatte.
Zweifel für den Angeklagten. Aber so kann man sich ja durchmanteln, wie man in Bayern sagt, ja. So ein bisschen durchwursteln. Ein bisschen, unser gemeinsamer Lieblingsausdruck aus Augsburg, Hauptsache Luftscheppert. Man muss sich da ein bisschen schon als Kind durchsetzen und versuchen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Und so beginnt ganz hauchzart die Aufschneiderei. Oder man sagt ja auch, mein Papa ist der Stärkste und der Tollste. Ja, meine Mama kann am besten kochen.
Ja, ja. Und es ist ja auch so, das ist jetzt insofern vielleicht auch ganz wichtig, das zu betonen, dieses ganze Feld Sprichwörter, Redensarten, das ich ja jetzt mit sehr viel Vergnügen beackere, das ist wirklich entstanden dadurch, dass ich gemerkt habe, dass ich mit geflügelten Worten, mit Sprichwörtern Eindruck schinden kann. Und zwar gerade in der Schule. Ich war ja doch ein bisschen ein fauler Sack. Und wenn ich das verbrämen konnte, indem ich Goethe, Schiller, Shakespeare, Cicero zitieren konnte, dann haben die Lehrer gedacht, ah ja, der ist ja gar nicht so dumm.
Guter Trick.
Insofern, ja, ich habe immer mehr von diesen Zitaten, geflügelten Worten und Ähnlichem gesammelt. Erstmal, um mich wichtig zu machen. Da muss ich ganz ehrlich sein. Und im Laufe der Zeit habe ich aber so viel davon angesammelt und war dann natürlich auch neugierig. Was steckt denn eigentlich dahinter? Mhm. Was könnte es denn heißen, wenn jemand ab nach Kassel sagt? Dass ich dann immer mehr dazu gelernt habe und dann hat irgendwann mal einer meiner Literaturagenten, der für die Buchverträge zuständig war, gesagt, du verwendest so viele Redensarten, so viele Zitate, so viele Sprichwörter, schreib doch mal ein Buch darüber. Und das ist jetzt, 17 Jahre her. Und seitdem bin ich ein bisschen tiefer eingestiegen.
Also nicht hochstapeln, sondern tief einsteigen. Das andere hat sich ja vorher eher an der Oberfläche bewegt. Und im Lauf seiner eigenen Bildung merkt man auch, was dahinter ist. Und wir haben uns ja ein paar Mal hier schon unterhalten, auch über die Verballhornung von Redensarten, wo man es oft erst gar nicht merkt und dann selber ins Schleudern kommt. Aber das gehört auch dazu. Wir haben ja schon mal gesagt, es gibt einem auch Sicherheit, wenn man irgendwas zu sagen hat. Leute, die sich nicht so ratschen trauen wie wir zwei. Man möchte ja manchmal in einem Gespräch was sagen und wenn man ein Zitat hat oder Redensart, so in Wartezimmern, dann tut man sich halt leichter. Schlechte muss Schlechte vertreiben oder man sagt heute nichts, man redet heute so, dass man einfach irgendwas sagen kann. Und eigentlich finde ich das spielerisch und auch schön. Man muss ja nicht immer hochanspruchsvolle Gespräche haben, aber wenn das Gegenüber das Sprichwort auch kennt, dann kann man nicken und sagen, genau so ist es.
Und wenn nicht, dann ist es vielleicht so, dass ein Gespräch darüber entsteht. Mensch, wo haben Sie denn das her? Das klingt nach Dialekt. Wo kommen Sie denn her? Ach, aus der Augsburger Gegend. Das ist ja spannend. Und ich werde ja auch oft gefragt, warum soll man sich denn überhaupt damit beschäftigen, mit Sprichwörtern, mit Redensarten? Mhm. Und da gehört das, was Sie sagen, ganz, ganz wichtig dazu. Konversationen betreiben. Das ist etwas so Wichtiges, dass man mit einem Fremden auf eine unverfängliche Art ins Gespräch kommen kann. Das ist das Wetter, ganz klar, oder eben solche Floskeln, solche Sochere, wie man in Franken auch sagt, Sprüchler. Und die helfen unglaublich im Alltag, aber auch dann für einen selber, für die Psyche, wenn man zum Beispiel traurig ist und man hat einen Spruch, dann wird das Unsagbare immerhin ein bisschen sagbarer. Und das hilft durchaus. Und man kann natürlich Witzchen machen, also unterhaltsam sein. Das ist auch wichtig. Es kann dazu dienen, dass man fokussierter, also auf ein Ziel hingerichtet handeln kann, indem man sich ein Motto sucht und sagt, ach Mensch, nach diesem Motto möchte ich leben. Was du tust, tue es gleich, ganz und gern.
Mir fällt jetzt gerade der Handarbeitsunterricht ein. Langes Fädchen, faules Mädchen.
Ja, das gibt es im Schwäbischen. Frau Nachbarin, mach's Fenster auf, meine Tochter will Nähe.
Was bedeutet also, das? Dass der Faden so lang ist.
Genau, die Tochter sitzt in der Stube und hat einen so langen Faden, dass das eigene Fenster geöffnet werden muss und das nahestehende Nachbarhaus auch noch das Fenster öffnen muss, damit die mit ihrem langen Arm dann ins Nachbarhaus kommt mit dem langen Faden.
Da war ich jetzt auf der Leitung gestanden. Aber das sind Floskeln, müssen ja nicht Plattitüden sein, mit denen man sich so weiterbringen kann und gemeinsam dadurch lachen kann.
Genau, und das verwendet man bewusst oder unbewusst. Das ist eben auch ganz schön. Und was ich den Leuten ganz klar sage, dass sie sich unbedingt merkten, was ich hier alles an Hintergründen erkläre, das ist nicht wichtig. Aber wichtig, dass es ein Wort Schatz ist, im wirklichen Sinne eine wertvolle Kenntnis, dass wir diese Redensarten, Sprichwörter entweder geerbt haben oder manchmal ja auch selber erfinden.
Und weil wir uns auch gern darüber unterhalten, wie sich das von der Kindheit an entwickelt. Ich kann mich erinnern, wie vor einiger Zeit einer meiner vielen Großneffen gesagt hat, auf Schwäbisch, sauer macht lustig. Und da habe ich gedacht, so, jetzt ist er auch in der Welt der Sprichwörter drin.
Sehr schön. Und da ist es ja auch so, wenn man Essig heißt, dann wird man damit früh konfrontiert.
Und da lernt man auch, sich zu wehren mit Sprüchen. Man hat ja dann so ein Sortiment an Sprüchen, wenn man sich wehren muss, was man dann sagt. Was haben Sie dann zum Beispiel gesagt?
Na, in dem Fall war es jetzt nicht schlimm, weil das ja auch das war ja was Positives, wenn ich also Leute fröhlich machen konnte, heiter machen konnte. Das fand ich ja gut. Schwieriger war das bei Essig, fressig. Wusste ich auch nicht so recht, was ich sagen sollte. Also erstmal habe ich, auch das kann ich, glaube ich, jetzt zugeben, in der Grundschule habe ich erstmal geschlagen. Also mit den handfesten Argumenten argumentiert. Aber später war es dann besser, mit Wörtern sich zu wehren.
Das tut auch nicht so weh.
Da war also Latein wirklich eine ganz gute Sache.
Principis obstar wäre den Anfängen. Ja. Also so ein paar gescheithafte Wörter und Ausdrücke habe ich mir auch gemerkt, weil ich in Latein einem,
und ich mein,
jetzt kann ich ja sagen, auf 50er einen Bombenfünfer gehabt habe.
Eie, ich habe es mit 4,5 geschafft. Da war es noch ein Vierer.
Angeber, aber, darf ich heute sagen, heute reden wir über solche Sachen.
Genau, und das ist auch eben spannend, wenn wir sagen Anglerlatein oder Jägerlatein, da geht es ja auch darum, dass man erzählt,
Küchenlatein,
wie viel man gefangen hat und dass das in Wirklichkeit nicht stimmt. Und das kommt vom Küchenlatein her, das haben die Humanisten als Wort gebildet. Es ging darum, dass sie den Mönchen vorgeworfen haben, dass die ja bloß die paar wichtigen lateinischen Bezeichnungen von Küchenkräutern und Ähnlichem gekannt haben, aber wirklich die Latinitas, Claritas, Brevitas, also die tiefere Kenntnis der schönen lateinischen Sprache, überhaupt nicht drauf hatten, so wie die Humanisten eben. Und daraus hat sich das Küchenlatein entwickelt und dann als eine Art Bezeichnung für Angeber dann auch Angler- und Jägerlatein. Andererseits aber auch die Küchenpsychologie, die man ja so etwas abschätzig bezeichnet hat. Aber ich bin der Meinung, und da sind wir uns wahrscheinlich einig, was man so an Küchenpsychologie kennt, also was vielleicht mit Mutterwitz zu tun hat oder mit einfachen Herzensklugheitsgefühlen, das ist nicht zu verachten. Also über die akademische Psychologie hinaus, das, was im Alltag man sich vorstellt, das ist nicht verkehrt.
Hören Sie dann anderen Leuten gern zu? Man kriegt ja an der Straßenbahn oder an der Bushaltestelle oder im Zug kriegt man viele Gespräche mit. Manche amüsieren einen ja auch, wenn eben Leute sich unterhalten, die sich da bei dieser Gelegenheit kennenlernen und dann einfach nur mit Sprichwörtern hin und her gehen. Das ist natürlich in Ihrem Beruf etwas, wo Sie die Ohren spitzen.
Ja, unbedingt. Also ich sage manchmal, ich bin wie die Polizei immer im Dienst. Und es ist mir wirklich so gegangen, auf dem Weg im Zug nach Frankfurt, da hörte ich zwei Wirtschaftsberatern mit von so einer Beraterfirma und die unterhielten sich und ich schrieb mit, weil sie wirklich nicht wenige sprichwörtliche Redensarten verwendeten. Und dann sahen sie, dass da eins von meinen Büchern lag, also Butter bei die Fische. Und dann fragten sie, wieso Butter bei die Fische, was ist das für ein Buch? Sag ich, ja, habe ich geschrieben, geht um Sprichwörter, Redensarten. Und im Brustton der Überzeugung sagten die beiden, ja, wir verwenden die ja gar nicht. Und dann habe ich ihnen vorgelesen, was sie in der letzten Viertelstunde an Dutzenden von Redensarten verwendet haben. Und die kamen aus dem Staunen nicht raus. Und das ist eben genau dieses Schöne, dass man gar nicht merkt, wie viel man davon verwendet. Die kommen ja alle naselang vor.
Sie schreiben ja immer ein paar Sachen auf, bevor mir ratscht. Und dann passt es jetzt ja wirklich, wenn Sie da im Zug unterwegs waren, das ist, dass Sie mit dieser Masche reisen, mit Ihren Sprichwörtern.
Ja, die Masche, das ist ja etwas, wobei man ans Stricken denkt. Und ehrlich gesagt habe ich das auch mal versucht, sehr, sehr schlecht nur gekonnt. Aber
Stricken?
Bei Ja. Also fürchterlich. Manchmal waren die Maschen
weit. Essig bleibt bei deinen Leisten. Ist jetzt auch ein verballerndes Sprichwort.
Unbedingt. Also das war nicht mit heißer Nadel genäht, sondern also die manche Masche war weit wie ein Scheunentor und die andere war so eng wie ein Mauseloch. Also das sah schrecklich aus. Ich habe dann aufgehört damit. Es ist interessant, dass man nicht ganz genau weiß, woher es kommt. Es könnte in weiterem Sinne mit diesem Stricken zu tun haben, denn Maschen kennt man ja auch vom Netz her. Und in der Jägersprache, da kannte man durchaus ja die Fangnetze, mit denen man das Wild gefangen hat. Und interessanter aber noch, es ist dieser Ausdruck erst so im Zweiten Weltkrieg aufgekommen. Also sehr, sehr viel später, als man Fangnetze verwendet hat. Und erst da wurde daraus dann eben diese Bedeutung, ein Trick oder eine stereotype Gepflogenheit oder ein Kunstgriff oder so etwas, das hat man dann mit einer Lücke im Netz finden verbunden. Mhm. Aber es könnte auch mit dem Jiddischen und dem Rotwelschen, also dieser sogenannten mit der Gaunersprache zu tun haben. Da gibt es nämlich Mischio für Gewinnlösung. Und das könnte dann auch sein, dass man also empfindig sein, eine Lösung finden können, zu einer Masche gekommen ist. Aber ist man also ein bisschen noch am Forschen, woher genau es kommen kann. Und es ist eben ein relativ junger Ausdruck im Gegensatz zu der Mache. Die klingt ja ganz ähnlich. Das ist ja alles eine reine Mache, was der da vorführt oder so. Und das ist direkt vom Machen kommen. Denn Machen hieß ja nicht nur tun, sondern auch etwas hervorbringen. Und durch die Hervorbringung in einer Weise, die besonders kunstreich war, da kam dann auch die Nebenbedeutung täuschen heraus. Aber man kann ja auch gerade, wir beide tun das ja gerade, etwas in der Mache haben. Und dann ist es positiv.
Liebe Hörerinnen und Hörer von BR Heimat, hoffentlich denken Sie nicht, die reden um einen fünferleren Schmarrn. Das ist auch einer meiner Lieblingsausdrücke, eines meiner Lieblingssprichwörter. Das kennen Sie auch, Rolf Bernhard Essig. Welches kennen Sie nicht?
Nein, das kenne ich nicht.
Was?
Na, es gibt, ja, ich meine, das fragen die Leute oft, kennen Sie alle oder wie viele gibt es denn überhaupt? Und dann muss ich sagen, ich weiß es nicht. Es gibt das umfangreichste Werk von Karl Friedrich Wilhelm Wander von 1880 und da sind 250.000 Belege. Schon die konnte man nicht alle kennen und da sind ja die neuen gar nicht dabei. Mhm. Also dann der Dialekt in dem Fall. Also da gibt es so viele schöne Ausdrücke. Und das ist ja auch das Schöne, bei jeder Aufführung, bei jedem Auftritt in der Schule selbst, die kleinen Kinder, die können mir was beibringen. Und ich freue mich darüber und die freuen sich natürlich ganz genauso. Und um am Fünferl an Schmarrn reden, das ist sehr gut.
Ja, das habe ich wahrscheinlich zu oft gehört, darum hat sich mir das eingeprägt. Das ist aber nicht hochstapeln, das ist auch nicht angeben, das ist einfach ein Schmarrn daherreden. Also im Bayerischen sind solche Sachen ja meistens sehr, sehr augenzwinkernd.
Ja, unbedingt. Also das ist ja auch das Tolle. Im Dialekt kann man Dinge sagen, die in Hochdeutsch einen vor den Kadi brächten.
Auch schön. Wann ist es ein Sprichwort und eine Redensart oder wann ist es einfach nur die Sprache, die wir benutzen? Besteht die Sprache dann aus einzelnen Wörtern und der Zusammenhang, dieses Wort, diese Sätze, die vertrauten, ist das automatisch ein Sprichwort oder eine Redensart?
Ach ja, also das ist ein weites Feld. Es gibt ja die Wissenschaft der Paröhmiologie, der Kunde von den zusammengesetzten Redensarten, Sprichwörtern. Und wenn wir da die Aufsätze lesen, die fachwissenschaftlich geschrieben werden, dann gibt es ein Hauen und Stechen um die Frage, was ist denn jetzt gerade eine Redensart, ein Sprichwort? Mhm. Was ist denn sprichwörtlich im Gegensatz zu redensartlich? Redewendung kommt ja dann auch noch dazu, das geflügelte Wort. Also so für den Alltag kann man sagen, eigentlich ist alles Redensart, was mehr als ein Wort ist, eine feste Fügung darstellt, meist in der gleichen Reihenfolge kommt, unbedingt die gleichen Wörter verwenden muss und eine oft übertragene Bedeutung hat. Also mit Mann und Maus untergehen. Da könnte ich natürlich auch sagen, mit Kerl und Maus untergehen. Das wäre ja eigentlich dasselbe, aber es ist so festgefügt, dass ich eben das nicht sagen kann, sondern jeder erwartet Mann und Maus. Und wenn ich Kerl und Maus sage, dann merkt man, ich habe das Deutsche nicht so gut gelernt. Es ist ja da in dem Fall auch dieses M und M mit Mann und Maus
der
untergehen,
Stabreim.
Ganz wichtig. Ich darf aber auch nicht sagen mit Maus und Mann untergehen. Auch dann merkt man, aha, die Reihenfolge muss auch stimmen.
Also und die Melodie stimmt dann nicht. Die
ja, das auch, aber einfach, das ist eine festgefügte Wendung. Also man sagt ja auch mal stehende Wendung im Sinne von feststehende Wendung. Also das muss fixiert sein und in der Regel sind es eben mehrere Wörter, mindestens zwei, wobei man in der Wissenschaft dann auch sagt, Kokolores. Stimmt ja gar nicht. Und bei Kokolores haben wir schon genau ein Wort, aber das ist ja auch wieder sprichwörtlich. Und dann gibt es bestimmte Fügungen, die in getrennter Weise durch die deutsche Satzstellung zu zwei Wörtern dann auch erst werden. Also die Redensart, um es wirklich einfacher zu sagen, kann man in der Regel definieren, das ist ein unselbstständiger Satzteil. Es ist das Wort oder die Wörter, die verwendet werden, ganz wichtig, meistens zwei oder mehr. Und die haben oft eine übertragene bildliche Bedeutung. Also auf den Arm nehmen oder jemanden auf den Arm nehmen, das wäre eine Redensart in diesem alltäglichen Sinne. Es muss eben ein Arm sein, es kann nicht auf den Unterarm nehmen heißen oder auf den Arm greifen oder so etwas oder heben. Es muss auf den Arm nehmen heißen. Und das ist die übertragene Bedeutung. Ich tue das ja nicht. Und beim Sprichwort ist es so, dass es ein vollständiger Satz ist, meist lehrhaften Inhalts und oft gehobener Sprache. Alles rennt, rettet, flüchtet. Oder was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Vollständiger Satz, reimt sich, also gehobene Sprache und es ist eine Lehre darin. Und dann gibt es noch die geflügelten Worte, das ist dann zitathaft. Ob man es jetzt genau noch weiß, dass das von Gottfried August Bürger kommt oder von Schiller oder von Goethe oder von Shakespeare, ist egal. Aber man merkt schon, das ist zitathaft gebraucht und das kann eine Redensart sein oder auch ein Sprichwort. Also da die Axt im Haus erspart den Zimmermann, das wäre aus Wilhelm Tell von Schiller, ist ein Sprichwort. Aber ich kann aber auch sagen, also was die Hermine Kaiser gesagt hat, das ist des Pudels Kern. Und da ist dann Faust von Goethe drin, aber nur als Redensart.
Oh, Heinrich, mir graust vor dir. Mir graut vor dir. Wir haben dann aber graust gesagt. Aber weil Sie gerade das geflügelte Wort angesprochen haben, die geflügelten Worte, da gab es ja auch ein altes Bändchen, das fast in jedem Haushalt stand, neben dem Konversationslexikon. Geflügelte Worte, Brockmann, glaube ich, hieß der. Ich weiß es gleich gar
fast.
Nicht.
Also ich habe sogar zwei Ausgaben, geflügelte Worte von Georg Büchmann.
Büchmann,
der
genau.
Der hat diesen Ausdruck auch in dieser Weise erstmals aufs Tapet gebracht. Es ist ja so, der Ausdruck selbst kommt schon aus der Antike, in der Odyssee, in der Ilias. Da kommt das immer wieder vor. Er sprach die geflügelten Worte. Da ist jetzt im Altgriechischen gemeint, befiedert könnte man das auch übersetzen. Es sind Wörter, die mit einer gewissen Energie und Intensität gesprochen werden und auf den anderen geradezu zufliegen. Das sind dann geflügelte Worte. Und der kannte diesen Ausdruck, der Georg Büchmann, und sagte, es gibt ja noch mehr solche Zitate, die so kraftvoll im Alltag verwendet werden. Ich sammle die jetzt mal. Und das wurde dann dieses Bändchen geflügelte Worte. Und das wurde so beliebt, natürlich auch. Und da sind wir wieder bei unserem Thema heute, bei Angebern. Weil die ja, ohne jetzt Cicero gelesen zu haben, plötzlich Cicero zitieren konnten, weil sie ihren Büchmann daheim hatten. Und das hat ihn.
Und die anderen auch. Also dachten die, das stimmt sowieso alles, was im Büchmann drinsteht, da sind wir auf sicherem Boden.
Genau, das war wirklich sehr, sehr spannend, wie gerade dieses Buch im 19. Jahrhundert so erfolgreich werden konnte. Und es wird bis heute herausgegeben. Ich habe hier eine doppelte Version, einerseits eine neue Version von Georg Büchmanns geflügelten Worten, aber in der DDR gab es von VEB Leipzig eine andere Version. Und da stehen eine ganze Reihe Zitate drin, die im alten Büchmann oder auch im Westbüchmann eben nicht drin standen. Da ist eben Gorki mit dabei oder Puschkin oder Lenin oder Stalin. Das ist dann schon ein großer Unterschied.
Hauptsache es erweitertes Wissen. Das macht aber dann Sinn, finde ich, so ein Nachschlagewerk, weil ja dann die Quelle stimmt und weil es nicht verballhornt wird. Oder aus dem falschen Zusammenhang. Oder alle Sprichwörter sind immer von Goethe. Wenn jemand nicht weiter weiß, dann ist es immer Goethe. Wobei der wirklich eine gute Quelle ist für Sprichwörter. Sie seufzen.
Ja, deswegen, weil es ist so ein bisschen, früher gab es Zigarettenpapierchen. Und wenn man die Packung öffnete, dann war drinnen ein Zitat. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Firma das war. Aber das war so oft ein Quatsch, dass da steht dann eben manchmal arabisches Sprichwort und dann findet man im Internet chinesische Weisheit und dann findet man Goethe. Und es ist eben so, es gibt ein ganz, ganz tolles Buch, das heißt der Quote Verifier, also der Zitate-Verifizierer. Der hat wirklich mal versucht, die Zitate, die so häufig verwendet werden, herauszukriegen, ist das denn wirklich von Theodore Roosevelt zum Beispiel? Und er kommt so oft auf ganz entlegene Quellen, aber die Zuschreibungen, die werden dann häufig auf populäre, auf Stars oder andere Menschen gemünzt, dass die das gesagt hätten.
Oder den zitiert haben.
Den kennt man nicht. Mhm. Genau. Und das ist schon eine ganz eigene Sache. Im Internet gibt es das auch von einem Deutschen, aber ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Findet man aber, glaube ich, auch. Und was der alles widerlegt an sogenannten angeblichen Einstein-Zitaten, auch so einer wie Goethe. Und es ist eben Quatsch, das merkt man schon häufig an der Wortwahl, an der Satzstellung. Das ist nicht 18. oder frühes 19. Jahrhundert. Das hat sich jemand später überlegt. Also mein Lieblingsbeispiel ist, Kinder brauchen Flügel und Wurzeln.
Und dann ja, das ist schon vielen zugeschrieben worden. Immer also, gerne auf Geburtskarten geschrieben. Von wem ist es?
Das weiß man gar nicht. Also es ist relativ jung und es ist vor allen Dingen großer Quatsch. Ich weiß nicht, wie Sie, wenn Sie fest verwurzelt sind, fliegen wollen.
Höhenflüge.
Das geht doch gar nicht.
Jetzt sind wir wieder beim Thema. Ich behaupte jetzt einfach, es ist von mir, dann bin ich Angeberin. Nein, eine Hochstaplerin.
Genau.
Von wem es ist, wissen Sie nicht. Wo kommt man dann auf die... Also Sie sind ja Sprachwissenschaftler, Sie recherchieren ja dann auch ganz genau und in umfangreichen Bibliotheken oder Sie haben selber einen riesigen Handapparat, kann ich mir vorstellen, an Nachschlagewerken. Kommt man immer bei allen Sprichwörtern und Redensarten auf die Wurzel manchmal des Übels?
Nein, überhaupt nicht. Es gibt immer wieder und auch populäre Beispiele jetzt bei unserem Thema. Da ist es ja so, dass bei Angebereien oder Betrügen man sagt, willst du mir einen Bären aufbinden? Und das ist so häufig verwendet worden und Sie finden im Internet, aber auch in Lexika immer wieder falsche Erklärungen. Wenn man ein ehrlicher Sprichwortforscher ist, dann muss man sagen, hier strecken wir die Waffen, hier beißen wir auf Granit, hier stochern wir im Nebel. Denn dieser Ausdruck ist eigentlich erst so im 17. Jahrhundert wirklich beliebt geworden und damals hieß es einen Bären anbinden. Und das hieß so viel wie Schulden machen. Also bei Grimmelshausen im Simplicissimus, diesem großen Roman über den Dreißigjährigen Krieg, da heißt es eben Bären anbinden und Schulden machen. Wie es dann zu dieser anderen Bedeutung gekommen ist, da gibt es ganz, ganz viele Ideen, Hypothesen, Vermutungen, aber es gibt überhaupt keinen klaren Beweis. Es könnte vielleicht mit dem Althochdeutschen, auch im Mittelhochdeutschen noch üblichen Wort Bäre zusammenhängen, das heißt so viel wie Last und Gewicht. Und da kann man sich vorstellen, dass es vielleicht mal hieß, willst du mir eine Bäre aufbinden, also willst du mich belasten? Und dass aus der Bäre dann der Bär geworden ist, eine Art von scherzhaften Übertreibung. Aber man weiß es einfach nicht genau. Es gibt Geschichten, die erzählen, dass Jäger in einem Wirtshaus gegessen und getrunken haben und gesagt haben, als Bezahlung lassen wir die Beute vor dem Haus, die wir da angebunden haben. Und dann gehen sie und als der Wirt vors Haus geht, da ist ein Bär angebunden. Und er hat natürlich fürchterlich Angst vor dem Bär. Aber das ist halt eine nachträgliche Erzählung, die erklären soll, was wir nicht wissen. Und ich denke, das ist der große Unterschied von Gästeführern der schlechteren Art, die dann im Brustton der Überzeugung sagen, das ist so, Und wir, die wir forschen, sagen, nein, wir wissen es nicht. Und das gibt es auch bei anderen Ausdrücken, zum Beispiel ins Bockshorn jagen. Auch das ist ja eine Art, jetzt nicht angeben, aber vortäuschen. Ich behaupte nur etwas, was den anderen einschüchtern soll, das stimmt aber gar nicht. Aber wir wissen auch hier nicht genau, kommt es vom Bockshorn Klee. Hat das mit dem Teufel zu tun und seinen Hörnern? Oder hat es wirklich mit Bockshörnern zu tun? Oder in Bockes Hamo treiben oder jagen? Das könnte so eine Art Schafsfellhemd gewesen sein. Also Sie merken schon, ich rede da ein bisschen herum und ich kann es nicht sagen. Und das ist wichtig, dass man zwischendrin mal auch klärt, bei bestimmten Dingen gar keine Frage, da ist es eindeutig, da muss man nichts türken, keine Potjomkinschen Dörfer hier aufs Tapet bringen. Und bei anderem, da muss man einfach aufhören.
Rolf Bernhard Essig möchte uns nicht für dumm verkaufen, sondern erklärt uns Redensarten und Sprichwörter und erzählt uns auch von Neuen. Das Potemkische Dorf, das ist auch in eine Redewendung geworden oder ein Sprichwort. Dabei weiß gar niemand, der es benutzt, wie ich zum Beispiel, wo denn eigentlich Potemkin ist. Ich weiß nur, was ein potemkisches Dorf sein soll. Gibt's Potemkin?
Ja, es gibt den russischen Fürsten und Feldherrn Grigori Alexandrowitsch Potjomkin. Und dieser Potjomkin, der wird bei uns Potemkin geschrieben und auch so gesprochen und das ist auch völlig in Ordnung. Der war bei der Zarin Katharina der Großen in großer Gnade, hatte viel Macht und er hatte im sogenannten Neurussland größere Gebiete mit erobern helfen. Und dann war ja wichtig, dass man diese weiten, zum großen Teil unbebauten und unbevölkerten Gebiete sehr schnell besiedelte. Und das soll dieser Fürst von Potjomkin in einer Weise getan haben, die dann ihn sprichwörtlich in ganz Europa machte. Mhm. Er hätte nämlich angeblich bei der Besichtigungsreise, die Zarin wollte das ja alles sehen, was da so in kurzer Zeit alles entstanden ist, da soll er bei dieser Besichtigungsreise mit dem ganzen Tross und der Zarin in großer Geschwindigkeit durch eine Menge Dörfer gefahren sein in diesem neuen Gebiet. Und in Wirklichkeit seien das alles nur Fassaden gewesen. Also so schreibt das August von Kotzebue 1801 in einem Buch. Und es gibt auch andere Varianten. Da heißt es, naja, ein bisschen hätte es schon gegeben, aber nur sehr wenig. Und auch da sei die Geschwindigkeit der Besichtigung sehr wichtig gewesen, dass die Zarin dann nicht hinter die Fassaden geblickt habe. Und es ist aber mit großer Wahrscheinlichkeit das Ganze eine Intrige am Hof gewesen der Zarin. Auch ein kursächsischer Gesandter namens Georg von Helbig, der hat da wahrscheinlich auch etwas da herum erzählt, was gar nicht stimmte. Denn der Potjomkin, das kann man auch aus den historischen Quellen sehen, der hat schon für Urbarmachung und Besiedelung gesorgt, aber eben nicht in dieser riesigen Geschwindigkeit, die man ihm zugeschrieben hat und auch nicht mit diesen täuschenden Verfahren. Er war so eine Art, wie soll ich sagen, also bei Chefs hat man früher eine Sekretärin Abfangjäger genannt. Und er war auch jemand, der den Zugang zur Zarin recht streng kontrollierte. Er selbst war jemand, der nicht leicht jemanden vorließ und galt deswegen als sehr arrogant und abweisend und war deswegen vielleicht auch einer, dem man gern sowas unterschoben hat. In Wirklichkeit ist also die Geschichte von diesen Potjomkinschen oder Potemkinschen Dörfern, die nur eine Vorspiegelung falscher Tatsache sein sollen, selbst ein Potjomkinsches Dorf, denn er hat es getan. Und das ist vielleicht ein besonderer Witz an der ganzen Geschichte.
Und bei uns ist es so in den Sprachgebrauch übergegangen, dass es mehr darstellt, als dahinter ist, dass gar nichts dahinter ist.
Genau, und das wäre ja auch der Fall, wenn das nur eine Fassade ist, wie bei Westernstädten ja manchmal auch. Meine Lieblingsszene ist da beim Schuh des Manitou, wenn sie den neuen Saloon kaufen und wenn das Geld übergeben ist, dann fällt aber die Bretterwand einfach um und dahinter ist nichts.
Viel Schein, wenig Sein. Es ist schön, wenn man mit Ihnen da so nachgehen kann, woher diese Sprichwörter kommen Und es ist interessant, wie sich ja auch Sprache wandelt und die Herkunft dann nicht mehr so nachvollziehbar ist wie zum Beispiel vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren. Das ist ja alles nicht fauler Zauber, sondern von Ihnen recherchiert. Was ich auch immer sehr schön finde, wie man andere Wörter benutzen kann, wenn man etwas eleganter ausdrücken war. Sie haben zum Beispiel bei dem Beispiel jemanden hinters Licht führen, auch veräppeln, dann verarrt, das Wort des Kinder nicht aussprechen dürfen und ich nicht aussprechen möchten, verscheißen. Und dann haben sie so nette alternativen Synonyme wie verhonepiepeln. Und das verhonepiepeln ist so oft verhonepiepelt worden, dass ich habe verhinepempeln, verhumpeltempeln. Dieses Wort ist selber so schwierig, dass es selber verhonepiepelt wurde. Vergackeiern, hops nehmen, hochnehmen, prellen, herrliche Ausdrücke.
Ja, unglaublich. Und das mögen auch die Kinder wirklich gerne.
Verhonepiepeln.
Alles. Also gerade diese mögen sie gern. Bei Vergackeiern sagen sie natürlich gerne Verkackeiern, weil das noch lustiger klingt. Und mit dem Verarschen haben die meist kein großes Problem. Also ich muss es ein bisschen manchmal herauskitzeln. Aber das ist schon spannend, wie hier eine ganze Reihe von sehr deutlichen Ausdrücken sich entwickelt haben. Und die Kinder kennen das. Also Lehrer sagen ja nicht ganz zu Unrecht bedauernd, die Kinder kennten keine Sprichwörter und Redensarten mehr. Es sind dann schon noch mehr, als sie denken. Die kann man eben dann doch ihnen entlocken mit ein bisschen Tricks. Und trotzdem ist es natürlich schön, wenn das positiv verstärkt wird durch solche Veranstaltungen, wenn ich eben in Schulen eingeladen werde, was mich immer sehr freut. Und wenn man dann noch vielleicht einen Hintergrund dazu bringt, also sowas wie bei Prellen, das ist jetzt ein bisschen schade, aber es ist so, die Jäger haben früher, wenn sie einen Fuchs lebendig fingen, mit dem so eine Art Sprungtuch-Trick veranstaltet. Sie haben eine Art Tuch, eben wie beim Sprungtuch, von vielen Seiten gefasst, den Fuchs in die Mitte hineingeworfen und dann heftig angezogen, sodass er in die Luft hinaufgeschleudert
katapultiert wurde, ja.
Und dann wieder herunterfiel. Und das nannte man Prellen, vom Aufprall auch des Fuchses. Und das machten sie so lange, bis der arme Fuchs tot war. Und jedes Mal, wenn er in der Luft war, war er ja scheinbar in Freiheit und dann fiel er wieder hinunter. Und daher kommt dann auch diese Bedeutung, jemanden etwas vortäuschen und dann eben auch die Zeche prellen, was wir das letzte Mal auch erwähnt hatten. Und das ist schon eine relativ brutale Art und Weise. Hinters Licht führen ist da viel einfacher, denn das Licht ist immer mit diesem Wissen verbunden worden, das Zeitalter der Aufklärung, L'âge de Lumière, da geht es ja auch darum, Licht bedeutet Helligkeit. Jemand, der nicht ganz helle ist, der weiß eben nichts. Und wenn ich jemanden hinters Licht führe, man muss sich da einen Blendschirm vorstellen, der also das Licht dann abschirmt. Wenn ich dahinter bin, dann tappe ich im Dunkeln, habe also keine Ahnung. Und da kann ich jemanden dann eben leicht betrügen.
Und woher kommt eines meiner Lieblingswörter, eben das nicht für Hühnerpempeln, sondern das für Honepiepeln? Das finde ich so drollig.
Ja, das ist sogar insofern ganz, ganz seltsam, weil es mit einem Hohlhippen zu tun hat. Also die Hohlhippen war eigentlich ein Gebäck und es gab die Hohlhipp-Buben, Hohlhipp-Jungen in verschiedenen Gegenden Deutschlands und die haben das verkauft. Und ähnlich wie die Zeitungsverkäuferjungen haben die natürlich freche Sprüche auf der Lippe gehabt, damit sie das gut verkaufen konnten. Und das hat man dann so ein bisschen auch als jemanden hopp nehmen verstanden, was die da an Sprüchen verwendet haben, dass man unbedingt jetzt diese besten Hohlhippen aller Zeiten kaufen sollte. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt, genau wie es jetzt sich wieder weiterentwickelt, weil man den Zusammenhang mit dem Gebäck überhaupt nicht mehr hatte und hat dann den Hohn hineingebracht statt Hohl. Denn dass man jemanden, wenn man den verarscht hat, auch etwas höhnisch behandelt, das konnte man
ist
sich nicht vorstellen.
Ist nachvollziehbarer, ja.
Also es ist so eine Art Volksetymologie. Man denkt, ach, es hat vielleicht mit dem Wort zu tun. Und das ist mir Piepe, das ist mir Wurscht, das kann natürlich auch noch mit hinein. Also ganz, ganz lustig, wie solche Wörter im Laufe der Zeit immer weiter sich im Klang verändern.
Weil Sie jetzt das Wort Arschen benutzt haben. Daher kommt wahrscheinlich auch bei den Kindern, dass es nicht Vergackeiern, sondern Verkackeiern heißt. Dass man es woher kommt es Vergackeiern? Auch so ein schönes Wort. Sehr lautmalerisch.
Ja, also das weiß man eigentlich nicht ganz genau. Also es geht natürlich schon um die Eier als etwas Lustiges und Komisches. Aber warum man jemanden gerade vergackeiert, man weiß es nicht. Die Hühner galten ja schon immer für das Alberne. Da lachen ja die Hühner, das kennen wir ja auch. Insofern passte das ganz gut, um sich über jemanden lustig zu machen. Aber die Gackeier, das ist ja selbst so ein bisschen doppelt. Wo sollen die sonst herkommen als von den Hühnern? Das war ja ganz üblich. Aber so hundertprozentig weiß man das in dem Fall nicht.
Also sind wir aufs Glatteis geführt worden.
Ja, und wenn wir ein Esel sind.
Wenn es uns zu wohl wird. Also jetzt verballhorne ich. Woher kommt eigentlich dieses Wort verballhornen? Das benutze ich sehr gerne, wenn wir ratschen.
Ja. Johann Ballhorn der Jüngere war ein Drucker in Lübeck. Und der hat Ende des 16. Jahrhunderts eine Sammlung des lübischen Rechtes, also eine Gesetzessammlung, bei sich drucken lassen. Und die Bearbeiter dieser Gesetzessammlung, die ließen sich aber nicht nennen. Also das heißt, auf dem Titelblatt stand nur lübisches Recht, neue, verbesserte Version, gedruckt bei Johann Ballhorn dem Jüngeren. Jetzt war es aber so, dass diese Version voller Fehler war. Und dazu kam noch, dass viele Veränderungen dieser Gesetze nicht als Verbesserung, sondern als Verschlechterung empfunden wurden. Und so hat man dann, weil dieses lübische Recht auch in allen Hansestädten fast gültig war, sehr schnell gesagt, das ist eine Edition, eine Ausgabe des lübischen Rechts nach Johann Ballhorn. Und dann wusste der andere, ach ja, das ist nicht besser gemacht worden, sondern verschlimmbessert worden. Und aus der Editio Ballhorniana kam dann das Wort verjohann ballhornisieren. Das ist natürlich ein bisschen lang. Und dann kam Ballhornisieren und irgendwann dann eben Verballhornen. Und der hieß wirklich so.
Was für eine schöne Geschichte. So geht man in die Sprachwissenschaft ein. Veressigen kann man jetzt leider nicht sagen oder verkaisern.
Naja, aber man kann eben des Kaisers Bart streiten. Oder dahin, wo die Kaiserin zu Fuß geht, auch sprechen. Also mit Kaiser gibt es ja eine ganze Reihe von schönen Redensarten.
Der Kaiser ist ja nackt. Das ist ja auch was vorgeben. Haben wir in unserem letzten Rat ja darüber geredet.
Also der Hans-Christian Andersen mit seinen Märchen, der ist ja auch sehr populär. Also klar, des Kaisers neue Kleider. Es gibt in Leipzig ein Geschäft von einer Frau Kaiser. Und das heißt Kaisers neue Kleider.
Muss ich ja unbedingt. Bei Essig gibt es leider wenig. Aber Namen werden dann schon benutzt, weil sie eben gerade vom Verballhornen gesprochen haben.
Ja, aber Essig gibt es natürlich schon auch. Also,
ist alles Essig, wenn es nichts ist.
Genau. Was übrigens mit großer Wahrscheinlichkeit gar nicht mit Essig zu tun hat, sondern aus dem Jiddisch-Hebräischen kommt. Hesek. Hesek heißt Schaden. Und es gibt im jüdischen Sprachgebrauch die Redensart, ein Socher ohne Verstand, da liegt der Hesek auf der Hand. Ein Händler ohne Verstand, da liegt der Schaden auf der Hand. Und alles Hesek wurde dann zu alles Hesek und das klang dann auch so wie Essig. Und der Essig passiert ja auch manchmal, dass man bei unerwünschter alkoholischer Gärung statt eines guten Weines nur noch etwas hat, was ein bisschen wie Essig schmeckt. Das passte dann den Leuten sehr gut und dann hat man das aus dem Jiddisch-Hebräischen so übernommen. Also wurde aus Hesek dann der Essig und alles Essig und dann hat man das. Früher hat man auch gesagt, dass aus einem Mann, der mal Bieder war und dann Betrüger wurde, nie wieder ein guter Mann wird, genauso wie ein Wein, der zu Essig wird, nie wieder ein Wein werden kann. Das ist so wie das amerikanische You can't unscramble scrambled eggs. Aber mein Lieblingssprichwort, das ist nicht sehr populär, auch Essig ist ein Sohn des Weines.
Das ist doch wunderschön. Damit beginnen wir unsere kleine Kaffeepause vor den 11 Uhr Nachrichten und danach unterhalten wir uns weiter, Rolf Bernhard Essig, mit seinen Sprichwörtern und Redensarten. Und in der nächsten Stunde wollte man über die klassischen Hochstapler und Betrüger, die Heiratsschwindler auch reden, die heutzutage auch einen neuen Namen haben, ich habe schon wieder vergessen, nicht die Latin Lover, sondern die Love Scammer, glaube ich.
Genau.
Das sind die meistens sind es Männer, tut mir leid, die Frauen hinters Licht führen, betrügen, was vorgeben, was nicht ist. Und der Schmuselohn sagt ihnen nichts, gell?
Ja, ich kenne ihn natürlich.
Das war der Lohn fürs Verkuppeln.
Müssen wir unbedingt drauf kommen. Also es gibt ja nicht nur den Leichenbitter, sondern es gibt ja auch den Hochzeitsbitter. Aber das machen wir dann in der nächsten Stunde.
Das machen wir in der nächsten Stunde. Rolf Bernhard Essig, Sprichwörtliches und Redensartliches bei uns bei Habe die Ehre.
BR Heimat, Habe die Ehre.
Herzlich willkommen zur zweiten Stunde von unserem Ratsch über Angeber, Hochstapler und Betrüger. Und da erzählen wir Ihnen keinen Schmus, aber über den Schmuserlohn und über Heiratsvermittlung und über Heiratsschwindler ratsche ich mit Rolf Bernhard Essig. Wir ratschen und verratschen uns über Sprichwörter und Redensarten, Rolf Bernhard Essig und ich. Aber wir erzählen Ihnen keinen Schmus, das ist alles sprachwissenschaftlich fundiert. Woher kommt denn der Schmus, Herr Essig?
Da sind wir wieder im Jiddisch-Hebräischen. Es ist ja doch sehr lustig, dass wir einerseits gerne mit jemandem schmusen und von der Schmusekatze dann auch sprechen, aber andererseits eben keinen Schmus vorgemacht bekommen wollen. Und es gab eben nicht nur den Schmuserlohn, sondern es gab auch das Schmugeld. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen.
Doch, das ist die heimliche Kasse gewesen.
Genau. Also die Männer behaupteten, und das war wahrscheinlich wirklich so, dass die Frauen ja früher oft kein Geld direkt bekamen, aber wenn sie die Eier verkauften, dass sie da was abgezweigt haben, damit sie doch ein bisschen was für sich hätten. Ja, das Ganze kommt von dem Jiddisch-Hebräischen und da ist Schmus eigentlich nur das Gespräch, das Gerede, das Sprechen und wurde dann aber sehr schnell in einer weiteren Bedeutung auf den Viehhandel, auf den Rossmarkt und Ähnliches übertragen. Beim Viehhandel, da hat man ja Gerede gebraucht und im Jiddisch-Hebräischen hieß es vorher schon so ein bisschen mit dem Gerede etwas erreichen wollen und beim Viehhandel, da wollte man natürlich einen besonders guten Preis erreichen und hat deswegen sehr schön geredet und sehr freundlich geredet. Und wie redet man freundlich? Man geht jemandem um den Bart und da sind wir schon in dieser Richtung, dass man jemandem sehr freundlich sich nähert und daraus entstand dann später das schöne Wort Schmusen, wenn Verliebte in einen zärtlichen Kontakt zueinander kommen. Aber auf dem Viehmarkt, da fühlten sich ja manche verschaukelt und hatten den Eindruck, das, was da an Schmus geredet wird, das stimmt gar nicht. Da ist also beispielsweise einem Pferd Pfeffer in den Arsch gerieben worden. Das hat man wirklich manchmal gemacht bei etwas älteren Pferden, die sehr ruhig waren. Und dann hat man nachgeholfen. Dadurch tänzelten die nämlich, weil ihnen das sehr unangenehm war. Und das war also ein Viehhändler-Trick. Viele andere gab es auch. Man spricht früher auch vom Rosstäuscher. Das war eben jemand, der beim Pferdeverkauf jemanden übers Ohr gehauen hat. Und insofern wurde dann aus dem Schmus, dem Sprechen auf dem Viehmarkt, das Schmus im Sinne von Vortäuschung. Mach mir keinen Schmus vor. Und dann gab es eben den Schmuserlohn. Das war also der Schmuser ja einer, der Hochzeitsbitter war und der dafür dann auch einen Lohn bekommen hat. Das ist also das positive Schmuser. Und dann eben der Schmus als negatives, vortäuschendes Gerede. Also das steht da ganz lustig nebeneinander.
Ja, das, was extrem positiv belegt ist, eben das Schmusen, der Austausch von Zärtlichkeiten. Auch der Schmuh ist eigentlich nicht böse, aber das andere ist dann schon negativ.
Ja, und man weiß nicht genau, woher es kommt, dass es sich so unterschiedlich entwickelt hat. Aber das ist eben doch recht vorstellbar, dass man von diesen freundlichen Worten zu den freundlichen Gesten gekommen ist und dann eben auch zu den freundlichen Tätigkeiten, sagen wir mal.
Aber der Heiratsvermittler, das ist ja der Vorgänger jetzt von den Partnerbörsen gewesen, dass man gesagt hat, das könnte eigentlich zusammenpassen. Ist ja in vielen Ländern immer noch üblich, dass man die Heiratsvermittler bittet zu schauen, was passt. Und das sind genau diese Algorithmen, die es wahrscheinlich im Internet auch gibt. Und da gibt es auch noch einen bayerischen Ausdruck, das ist nämlich der Kupplerpelz, dass man dann auch einen Lohn dafür bekommt, wenn man die Tochter vom Gutshof mit dem mit dem anderen zusammenbringt, nennen wir es mal so. Wir haben daheim nämlich sogar noch eine Urkunde, wo meine Urgroßmutter verbandelt worden ist. Und da gab es einen Kupplerpelz von Herrn Pfarrer. Natürlich für die Kirche. Aber das ist alles vertraglich festgelegt worden.
Ja, also solche Vernunftehen sind ja auch nicht das Schlechteste. Man muss sich ja nur überlegen, wie oft man sich täuscht in Menschen. Und es gibt ja nicht umsonst, gerade relativ kurz nach der Heirat, auch immer wieder solche Scheidungswellen, weil man gedacht hat, der andere ist eben viel, viel besser, als man meinte. Und in Zeiten, in denen man nicht so lange sich geprüft hat, da ist das ja auch selbstverständlich eher möglich gewesen. Aber wenn jetzt die Eltern ein bisschen die Augen aufgemacht haben und gedacht haben, da passen nicht nur die Höfe zusammen, sondern die Charaktere vielleicht auch, dann kann so eine Vernunftehe durchaus, wenn man keine zu hohen Ansprüche hat, ganz schön sein und auch sich positiv entwickeln. Man hat sehr viele Beispiele, dass das sehr glückliche Verbindungen durchaus werden konnten.
Aber wenn wir uns unterhalten, in dem Moment, wo Sie nur einen Halbsatz sagen, ergänzt man automatisch wieder mit einer sprichwörtlichen Redensart, zum Beispiel prüfen, dann fällt einem sofort ein, drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich zuvor nichts Besseres findet. Es könnte jetzt wieder Wilhelm Busch sein oder Rolf Bernhard Essig oder sonst ein geflügeltes Wort. Aber es ist immer interessant, wenn man sich darüber unterhält, wie viel einen dann in den Kopf schießt.
Ja, also in dem Fall ist es schlicht Schiller und es ist die Glocke. Also aus der Glocke stammt ja ganz, ganz viel.
Asche auf mein Haupt.
Ja. Also die Glocke ist wirklich unglaublich, wenn man die hört. Das ist ähnlich wie bei Wilhelm Tell oder bei Hamlet oder bei Faust, dass man denkt, das gibt's ja gar nicht, wie unglaublich viel daherkommt.
Ich habe die nie auswendig gekonnt, Sie. Darum wusste ich nicht, dass das Zitat und prüfe, wer sich ewig bindet, von Schiller ist und habe Sie gefragt, ob Sie denn die Glocke auswendig können.
Es war irgendwie ein lautes Knistern dazwischen immer. Ja, die Glocke konnte meine Mutter noch auswendig, mein Bruder noch die Bürgschaft und ich nur noch den Zauberlehrling. Da merkt man, wie die Bildung so langsam den Bach runtergeht.
In Ihrer Familie offensichtlich nicht. Die Glocke habe ich vergessen, die Bürgschaft, weil sie nur einen Anfang. Er stand auf seines Daches zinnen. So haben wir auch gesprochen, geleiert.
Der Ring des Polykrates.
Sie sehen, es geht bergab mit der Bildung. Aber als Kind fand man es schrecklich, das alles auswendig zu lernen. Und den Zaubererlehrling habe ich dann durch Mickey Maus kennengelernt.
Genau.
Da gab es auch diese brillante Übersetzung, Dr. Erika Fuchs, da haben wir uns schon ein paar Mal drüber unterhalten.
Und die, und die Musik dazu von Paul Dukas. Das ist so großartig in Töne gesetzt. Das ist grandios. Und das hat eben Walt Disney verwendet.
Aber jetzt gehen wir wieder zurück zu Liebesdingen, zum Kupplerpelz, zum Schmuserlohn, zur Heiratsvermittlung und zu Betrügern. Spannendes Thema.
Ja, also gerade das jetzt in neuerer Zeit übliche Scammen. To scam heißt im Englischen betrügen. Das ist bei Love Scam und Romance Scam leider wirklich schlimm in den Folgen. Es ist immer wieder so, dass durch sehr, sehr geschickte Sprache, in der Tat, wie Sie vorhin schon sagten, Frauen häufig
jemanden auf den Leim gehen. eingewickelt werden, auf den Leim gehen und um Geld und Liebe betrogen werden.
Genau, und die machen das sehr, sehr geschickt, also wollen ja nicht gleich Geld, sondern, ich würde dich jetzt gern besuchen, aber ich habe gerade mit meinem Geschäft Riesenschwierigkeiten, das muss ich erst regeln, da fehlt mir Geld. Ach nee, ich will das gar nicht annehmen, das kann ich doch nicht. Und und dann, wenn das erste Mal Geld kommt, dann kommt eben das zweite und dritte Mal diese Frage. Und das Allerschlimmste ist, wenn man dann irgendwann kapiert hat, dass man einem Betrüger aufgesessen ist und den Kontakt abbricht, dann kommt manchmal noch eine Mail von jemandem, der angeblich von einer Behörde ist. Und der schreibt dann, ich habe mitbekommen, Sie sind da einem Betrüger aufgesessen, ganz, ganz schlimm und wir können Ihnen helfen. Es gibt da Privatdetektive, das kostet nur $500 oder so. Das heißt, die sahnen dann nochmal ab. Das ist wirklich übel. Und es gibt ein paar Kämpfer dagegen. Das machen manchmal Frauen sogar selbst. In Deutschland gibt es einen eigenen kleinen Ring von Frauen, die das tun.
Toll.
Die machen dann das Gegenteil. Das nennt man dann Scam-Baiter. Das heißt, sie bieten sich als Köder an. Bait heißt der Köder. Und auf diese Weise locken sie dann die Betrüger ins eigene Netz, könnte man sagen. Mhm. Denn wenn sie mit denen genügend gesprochen haben und wenn sie dann einen guten Hacker an ihrer Seite haben, dann können die rauskriegen, wo sitzen die, was sind das für Leute, und manchmal dann auch die Polizei in dem entsprechenden Land darauf bringen, die dann festzunehmen. Also es ist ein ganz trauriges Thema, muss man schon sagen. Und Sie haben vollkommen recht, den Heiratsschwindler gab es ja vorher schon.
Mhm.
Nur ist es jetzt viel leichter geworden, weil man viel mehr Frauen in diese Weise in das Netz der Betrüger locken kann. Das war ja früher als Heiratsschwindler, na gut, hatte man vielleicht 5, 6, 7, 8, aber es war sehr aufwendig, das zu tun. Vom heimischen Rechner aus geht es natürlich viel, viel schneller. Und man kann leicht sagen, sei doch nicht so naiv, glaub doch nicht. Aber ich hatte jetzt in letzter Zeit und meine Frau auch mehrfach diese Enkeltrick-Anrufe. Und die sind so gut gemacht, selbst wenn man sofort weiß, worum es geht, es klopft einem das Herz, wenn so eine weinende, ja aufgeregte, verzweifelte Stimme einen auffordert, doch einem zuzuhören. Das kann man emotional nicht gut aushalten. Und wenn man dann ein alter Mensch ist, dann lässt man sich eben durchaus überzeugen, das ist wirklich mein Enkel oder meine Enkelin und ich muss jetzt irgendwohin Geld überweisen oder jemandem Geld übergeben. Und selbst wenn man dann nachher sich denkt, wie konnte ich nur so dumm sein, die sind verflixt gut ausgebildet in dem, was sie tun.
Das ist jetzt aber kriminell. Das hat jetzt mit Hochstapeln weniger zu tun.
Naja,
oder
Hochstapelei,
angeben.
Hochstapelei ist kriminell. Mhm. Also zumindest kann es leicht kriminell sein. Und da kommen wir zu einem Thema, was mich auch sehr interessiert, seit Kindertagen eigentlich. Auch da wusste ich ja von einer ganzen Reihe von Hochstaplern, die sind Verbrecher. Die bringen Leute um ihr Geld, die erschleichen sich Leistungen, geht ja mit dem Schwarzfahren eigentlich schon los, und verstoßen gegen Gesetze. Aber in den Filmen über die Hochstapler, da sind wir als Zuschauer fast immer auf der Seite dieser Hochstapler und wollen, dass die nicht erwischt werden. Und bei dem vielleicht besten Film Catch Me If You Can von Steven Spielberg, da spielt der Leonardo DiCaprio diesen Abagnale so derartig überzeugend.
Also da muss man kurz erzählen, denen, die den Film nicht gesehen haben, er will immer Pilot sein und schafft es natürlich nicht. Also ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen und stellt sich immer dar, dass er ein toller Pilot ist, oder wie war das nochmal?
Naja, also es geht eigentlich los damit, dass sein Dad seine Stelle nicht mehr hat so richtig, dass er seine Stellung nicht mehr hat, dass er in Geldproblemen ist und der Sohn möchte das alles glatt bügeln und ist also in Minderjährigen, im Teenageralter schon dabei, Schecks zu fälschen. Und außerdem Scheckfälschen macht er dann immer mehr. In der Tat gibt er sich als Pilot aus, aber er gibt sich auch als Mediziner aus und ist dann selbst in einem Krankenhaus tätig bei einer Operation. Das überlässt er dann zum Glück jemand anderem. Er wird dann sogar Rechtsanwalt. Also er ist der klassische Hochstapler. Und es gab ja auch diesen, ich glaube, er hieß Postler, wenn ich mich nicht irre, der in einer Psychiatrie als Arzt, ich glaube sogar als Chefarzt eingestellt wurde. Und relativ spät dann auch erst entlarvt wurde als Hochstapler. Das sind alles durchaus Leute, die gegen Recht und Gesetz verstoßen. Dieser Abagnale, der in diesem Film von Spielberg, Catch Me If You Can, porträtiert wird, den gab es wirklich. Und der hat also über Millionen Dollar sich erschlichen durch Scheckbetrug und anderes. Also da geht es wirklich um erhebliche Summen, erhebliche Schädigungen. Mhm. Und trotzdem haben wir den Eindruck, ach Mensch, der sollte doch durchkommen, der sollte doch nicht erwischt werden. Und es ist eben so spannend, jemandem zuzusehen.
Wie hoch er pokern kann.
Ja, genau. Und das ist ja wie beim Blöffen. Mhm. Da ist es ja in Ordnung beim Pokern. Ich blöffe, ich tue so, als hätte ich eine bessere Kartenanzahl auf der Hand oder Kartenreihe auf der Hand. Und da ist es in Ordnung bei Catch Me If You Can. Da geht es wirklich um Scheckbetrug und ähnlichen Betrug. Und da sind wir trotzdem immer wieder dabei, das spannend zu finden. Wird er entlarvt? Kann er es schaffen? Und da kommt vielleicht diese Verbindung zu unseren kleinen Alltagslügen dazu, unseren kleinen Alltagsangebereien.
Wie man sich wird durchwandeln, sagt man in Bayern.
Oder durchwurstelt, genau. Und das ist vielleicht einer der Gründe. Und das sind ja auch sehr geschickte Leute. Und wir bewundern ja auch, mit welchem Mut, mit welcher toll dreisten Art diese Hochstapler und auch Hochstaplerinnen. Es gab ja diese, wie hieß die mit dem russischen Namen, die jetzt in New York vor Gericht war, die hatte auch großartig geschickt sich in höchste Kreise eingeschleimt und wurde als Millionärserbin anerkannt. Und die haben ihr die teuersten Hotels auch wirklich eingeräumt. Sie haben Luxusreisen mit ihr gemacht. Die hat auch Millionen an Schaden verursacht. Aber irgendwie kann man dann doch einen gewissen Respekt nicht zurückhalten, dass jemand so viel Mut hat. Denn in jedem Moment Chuzpe. Kann man, ja, Chuzpe, das Frechheit im
Jiddisch-Hebräischen.
Genau, das ist schon sehr, sehr spannend. Und dem zuzusehen, dieses Gehen auf dünnem Eis, das kennt man ja. Wer lügt, muss ein sehr gutes Gedächtnis haben, sagt man ja auch. Also hochspannende Sache, jetzt auch im dramaturgischen, im künstlerischen, im literarischen, im filmischen Sinne, da klappt das unglaublich. Wir lassen uns sehr, sehr schnell durch diese Art von, ja, auch sympathischen Gaunern selber wieder einwickeln. Und das ist ja auch bei bestimmten Verbrecherfilmen wie Ocean's 11 oder so, dass wir ja auch denken, es wird ja da ein Böser um sein Geld gebracht, dann dürfen sie das ja. Und wie sie da alles Mögliche vortäuschen, das ist ja genial. Mit falschen Bärten oder mit falschen Pässen und mit angelernten Gehfehlern und was es so alles mehr gibt. Dieses schauspielerische Talent, das man ja auch haben muss und den Mut, den bewundern wir dann doch.
Ja, im Film noch eher, wenn es einen selber trifft, dann ja, wahrscheinlich weniger. Wir sprechen weiter über das Betrügen, das Hochstapeln und das Angeben. Wir treiben kein falsches Spiel mit Ihnen. Es ist manchmal alles nur nepp. Wir schmücken uns auch nicht mit fremden Federn. Wir ratschen über Sprichwörtliches. Rolf Bernhard Essig, die Angeberei ist ja etwas, wo es extrem viele Ausdrücke gibt, darum haben wir es gleich auf zwei Ratsche verteilt.
Ja, also man merkt es ja auch im Alltag gar nicht so, wie bei diesem Ausdruck mit fremden Federn schmücken. Also klar, das könnte man sich auch vorstellen, dass jemand die als Schmuck verwendet, aber es ist ja so, in dem Fall geht es wirklich um eine alte Fabel von Aesop, die in verschiedenen Varianten vorhanden ist und erzählt wird. Da geht es immer jedenfalls um eine Krähe, die sich mit Pfauenfedern schöner macht, als sie eigentlich ist. Und da wissen wir dann, aha, es geht um einen Vogel, der andere Federn von schöneren Vögeln verwendet und damit eben sich zum Paradiesvogel macht, was ja dann auch in den Zusammenhang durchaus passt. Diese Fabeln, die sind wirklich häufig in diesem Fall und auch in anderen etwas sehr, sehr Beliebtes. Das hat wirklich viel Spaß gemacht, den Menschen sich die Geschichte zu erzählen. Und als jeder die Geschichte kannte, da musste man dann auch nur noch darauf hinweisen kurz und wusste dann Bescheid, worum es geht.
Interessant. Also Aesop, da haben wir in der letzten Stunde schon, bei unserem letzten Ratsch drüber geredet, das ist der, wo die berühmten Fabeln herkommen, die wir als Kinder immer gelesen haben, wo man über die Tiergeschichten erklären kann, was Menschliches allzu Menschliches ist.
Ja, also man geht davon aus, dass man damals es so gemacht hat, dass man sagte, wenn ich jetzt eine Tiergeschichte erzähle, dann meine ich ja niemanden direkt damit.
Sondern den Esel.
Genau, und dann kann, wenn jemand ein kluger Esel ist, merken, da bin ja eigentlich ich gemeint. Und wenn jemand ein nicht so kluger Esel ist, dann freut er sich einfach an der Geschichte und denkt, jemand anderes ist gemeint. Aber das ist ja bei dem Bärendienst, den man jemandem erweist, ganz genau dasselbe. Oder in die Höhle des Löwen sich wagen oder den Löwenanteil bekommen. Das sind alles solche Aesop-Fabeln. Das hat man, wie gesagt, nicht mehr so auf dem Schirm. Ich weiß auch gar nicht, wie viel die in der Schule noch gelesen werden und gelernt werden. Ich hoffe es sehr, denn schon kleine Kinder verstehen diese Tiergeschichten. Das kennen sie ja ein bisschen von den Märchen auch her. Und da gibt es ja auch immer wieder ganz sympathische Angeber oder Leute, bei denen man denkt, was sind denn das für welche? Also mein Lieblingsbeispiel, das tapfere Schneiderlein. Da ist das Tolle, wie sich das so wandelt. Am Anfang denkt man ja, so ein frierender Schneider in seinem Obergeschoss hat 7 Fliegen erschlagen. Und jetzt
auf einen Streich. Genau. So ist es drin in einem.
Genau. Und jetzt hat er also einen Gürtel, da steht das drauf und damit geht er vor die Tür. Und das ist dann natürlich eine Sache, wo man sagt, das ist ja ein Angeber. Und die Leute reagieren ja auch darauf. Die fragen ja nicht, wen hast du denn auf einen Streich erschlagen? Waren das 7 Ritter oder 7 Recken? Oder wie jetzt in dem Fall, müsste er ja sagen, es waren nur 7 Fliegen. Jetzt ist aber das Tolle in dem Märchen, er erweist sich ja als ein mutiger Mensch. Also mit einem Riesen auf so lustige Weise, das muss man wirklich nochmal lesen, das ist ein ganz tolles Märchen. Mit einem Riesen so zu spielen, das ist ja großartig. Oder die schwierigen Aufgaben, die ein bisschen an die Herkulesaufgaben erinnern, zu lösen und zu erledigen, also einen wilden Eber zu fangen und ein Einhorn zu fangen und sich gegen eine Intrige am Hof erfolgreich zu wehren, das ist schon toll. Und am Ende ist ja aus diesem Angeber, der ja nur damit so prunkt, was eigentlich gar keine besondere tolle Leistung ist, ein König geworden. Und das ist nämlich auch ganz, ganz spannend, wie das so umschlagen kann, wenn man sich selber Mut macht. Man könnte sagen, es ist eine Art frühes Empowerment. Durch diesen Gürtel, 7 auf einen Streich, werden die anderen beeindruckt, aber er selbst wächst auch über sich hinaus und in eine neue, ganz andere Rolle und ist dann wirklich ein Held. Deswegen also dieses Märchen, das ist sehr ermutigend für alle möglichen Menschen, die sich vielleicht ein bisschen klein und schwach und nicht so mutig finden, mit so einem schönen Spruch auf dem Gürtel oder im Inneren kommt man sehr weit.
Das ist aber, was die Sympathie für diese Hochstapler ausmacht, wenn sie niemanden schädigen. Das ist ja immer ganz wichtig, wenn es nicht kriminell ist, sondern wenn die Leute das einfach glauben. Das ist ja in denen, was der andere gar nicht vorgibt zu sein. Es ist ja nur, wie die anderen ihn sehen. Das ist ja wie im richtigen Leben.
Genau, und bei manchem ist es ja auch so, dass der eigentliche Betrug dann in der Redensart, wie wir sie verwenden, auch gar nicht mehr so klar ist, dass es um eine Schädigung geht. Also wenn ich sage, jemandem ein X für ein U vormachen, dann weiß ich schon, da wird mir etwas Falsches erzählt und es wird etwas vorgetäuscht. Aber es geht ja da um die römischen Zahlen. Ein X steht in der römischen Zahlenwelt für 10 und U ist geschrieben im Römischen in der Kapitalschrift wie ein V. Und das V steht für 5. Und wenn ich jetzt in der Kneipe bin, dann wird mir ja angekreidet, was ich trinke. Und wenn ich 5 Bier getrunken habe, dann macht der Wirt ein V. Und wenn ich dieses V ein bisschen schlampig hinschreibe, dann kann ich die Schenkel, diese beiden Striche des Vs, etwas verlängern. Und dann sieht das aus wie ein X.
Darüber habe ich noch nie nachgedacht, das ist ja toll.
Wenn ich jetzt 5 Bier getrunken habe, dann glaube ich auch, dass ich 10 getrunken habe, weil ich die eh nicht vertragen würde. Und dann muss ich also das Doppelte der Zeche zahlen.
Oder sie brellen.
Naja, also ich würde dann, also wenn ich ein X für ein U vorgemacht bekomme, 10 Bier zahlen müssen, obwohl ich nur 5 getrunken habe.
Und das ist ja eine nette Geschichte.
Und das U, weil eben das im Römischen für das V stand und in der Druckersprache auch lange Zeit U und V gleich verwendet wurden. Das war also beides möglich. Man hat ja Markus in der Großschrift mit den Großbuchstaben im Römischen auch mit einem V geschrieben. Und das war auch im 16., 17. Jahrhundert immer wieder möglich, dass man ein vokalisches V und ein konsonantisches U verwendet hat. Deswegen ein X für ein U und nicht ein X für ein V vormachen. Sonst würde man vielleicht ein bisschen früher drauf kommen.
Was für nette Erklärungen das sind. Und wie selten man, jetzt haben Sie sich ja damit beschäftigt, schon seit über 20 Jahren, wie selten man darüber nachdenkt, das lösen ja wir hier immer bei unseren Ratschen, woher das Ganze überhaupt kommt, was so aus unserem Mund herauspurzelt. Ist ja auch bei der Musik ist ja auch ganz viel Sprichwörtliches dabei. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist.
Tja. Genau, und es ist ja auch diese Sache, dass wir gar nicht mehr merken, wie sinnlich unsere Sprache ist. Es gibt eine ganz kurze Geschichte von Georg Christoph Lichtenberg, der erzählt die so. Ein blinder Mann trifft einen lahmen Mann und fragt, wie geht es? Und der Lahme sagt zum Blinden, wie sie sehen.
Schön, klug.
Also gehen und sehen, das ist so alltäglich, dass wir das gar nicht mehr als sinnlich sehen. Das ist uns gar nicht mehr klar. Oder wir müssen mit Kindern zu tun haben. Wenn wir einem Kind sagen, du bist ja ein blinder Passagier gewesen, dann sagt das Kind, ich bin doch nicht blind. Wir wissen so stark schon, so klar, dass ein blinder Passagier jemand ist, der sich die Fahrt erschlichen hat, ein Schwarzfahrer, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken, warum denn überhaupt blind? Und da geht es eben darum, dass blind nicht nur heißt, ich sehe nicht, sondern früher konnte das auch heißen, ich werde nicht gesehen. Es ist auch etwas Funktionsloses. Manchmal spricht man von blinden Fenstern. Die werden so als Dekoration auf die Fassade nur aufgemalt, wo gar keine sind, und sehen aber genauso aus wie die links oder rechts daneben. Tromblö nennt man das ja auch. Und bei Kindern, da ist es eben ganz schnell, wenn ich sage, ein fauler Zauber, dass sie sagen, ja, wieso denn faul? Der Zauberer ist doch ganz fleißig gewesen. Und dann muss man erklären,
da muss faul, man aber selber drüber nachdenken.
Ja, ja, ja. Also faul kommt ja von dem fauligen Fleisch. Und das ist anrüchig, unangenehm und wird dann auch für falsch verwendet. Insofern ist dann der falsche Zauber ein Zauber im Sinne von Reiz. Die Sache hat einen Zauber für mich, aber das ist ein falscher Reiz. Das ist wie eine Fata Morgana.
Aber Kinder bringen einen da so schön zum Nachdenken. Eine meiner Großnichten hat vor einiger Zeit auch zu mir gesagt, warum bist du meine Großtante? Du bist doch so klein.
Oh.
Ich bin ja auch keine Riesin. Aber das ist so nett, dass man dann drüber nachdenkt. Kindermund tut Wahrheit kund. Von wem stammt das wieder? Von Ihnen.
Nein, das ist einfach ein Sprichwort. Nein, nein.
Schade.
Also, es gibt ja auch genügend Sprichwörter, die einfach nur so entstanden sind und eine allgemeine Erkenntnis widerspiegeln. Das ist ja in vielen Sprachen so, dass man sagt, Kinder und Betrunkene sagen die Wahrheit. Die sind eben noch unverschämt in einem durchaus guten Sinn. Ich hatte das letzte in der Schule, da sprachen wir über Eselsbrücken, über diese schönen Merkverse, 9 Omas saufen Wodka. Da kann man sich dann die Himmelsrechnung Norden, Osten, Süden, Westen merken. Und da sagte ich dann...
Aber witzig.
Naja. Nie ohne Seife waschen gibt es auch.
Genau, das kenne ich noch.
Genau. Und ein Kind, das sagte dann, als ich das Beispiel brachte, wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Das stimmt nicht. Das ist falsch. Und das Kind hat recht.
Inwiefern?
Ja, weil es stimmt. Wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich, ist blöde. Stimmt nicht. Es ist orthografisch Quatsch.
Das tut mal gut, weil... Jeder von uns hat es in der Schule auch mal gehört.
Es wird ja mit H geschrieben, aber eben hinten.
Ja, das ist klug.
Und das heißt, wer nämlich mit 2 H schreibt, ist dämlich.
Klasse.
Und ich habe darüber auch nie nachgedacht. Jahrzehntelang verwendet man das und dann kommt eben so ein Kind.
Ich hatte es jetzt auch nicht kapiert.
Und vielleicht gar nicht
für dumm verkaufen. Wie klug, nein. Hat es nicht für Honepiepelt.
Nein, nein, nein.
Für
hat auch nichts für getürkt.
Das haben wir letztes Mal auch gar nicht besprochen, woher das Türken kommt.
Und da haben wir ja auch so ein Beispiel, wo man ähnlich wie beim Schwarzfahren heute überlegt, darf ich das noch sagen? Ich sage immer, Sie dürfen alles sagen, Sie sollten nur mit den Folgen leben. Und das kann natürlich passieren. Schwarzfahren, da sagt man ja, das sollte man nicht mehr sagen, weil das Schwarze vielleicht traurig machen könnte oder beleidigen könnte, als Mikroaggression bewertet werden. Aber ich
bin jetzt aufs Gegenteil gekommen von einem weißen Ticket, dass es dann ein schwarzes Ticket ist, wenn man es nicht gekauft hat.
Ja, nee, das kommt schon aus dem Rotwelschen. Da steht das Schwarze dann auch für das Vortäuschen in dem Fall. Aber selbst schwarze Menschen schreiben, glaube ich, gerne schwarze Zahlen und würden sich darüber vielleicht dann doch nicht ärgern. Also schwarz ist auch so schillernd wie die Farbe selbst. Und bei etwas Türken, da geht es auch nicht darum, dass Türken Betrüger wären. Überhaupt nicht. Es gab die ältere Variante, einen Türken bauen Und beides geht mit größter Wahrscheinlichkeit zurück auf militärische Manöver. Die Türken waren ja, die Osmanen, müsste man vielleicht auch klarerweise sagen, im 16. Jahrhundert schon eine Gefahr für das Abendland. Im 17. standen sie vor Wien, im 18. standen sie vor Wien.
Ein großes Reich, das Osmanische Reich, darf man ja auch nicht vergessen.
Großartige militärische Macht, jetzt wenn man das so in einem Bewertungsmaßstab des Militärs nur nimmt. Und deswegen hatten die westlichen Heere versucht, sich auf diesen Feind einzustellen. Beim Manöver gab es also einen Heeresteil, der musste den Feind darstellen. Und das war natürlich der Türke, der Osmane, der Türke. Und die haben also nur vorgetäuscht, sie seien der Türke. Und bei dem Manöver oder bei einer Besichtigung, da kamen auch Vorgesetzte, die schauten, ist da auch alles in Ordnung? Und da hat man natürlich sich besonders geschickt gegeben, auch wenn man es vielleicht nicht ganz so war. Beides, dieses Vortäuschen, ein Türke zu sein oder eben auch besser zu sein, vortäuschen, hat dann dazu geführt, dass man etwas getürkt hat. Und dazu kam dann noch ein Schachautomat, der im 18. Jahrhundert, Ende des 18. entwickelt wurde, der angeblich eben wirklich eine Maschine war, die Schach spielen konnte und in Gestalt eines Türken die Figuren gezogen hat. In Wirklichkeit war das ein Betrug in diesem Türken, da war ein Zwerg versteckt, der hat die Züge eigentlich gemacht. Das war auch ein sehr bekannter Betrug. Und der hat dann diesen Ausdruck, etwas Türken oder einen Türken bauen, noch viel bekannter gemacht. Und mit den Türken hat es also nur ganz indirekt zu tun und überhaupt nicht damit, dass die Türken betrügen würden.
Wollte ich gerade sagen, das ist nicht despektierlich, wenn man heute nur sagt, das ist getürkt.
Und trotzdem verwenden es viele nicht, weil sie Angst haben und auch nicht erklären könnten, dass es eben nicht böse gemeint ist.
Ach, es gibt so viele andere Wörter, dann nehmen wir halt die.
Ja, also ich meine, wir haben jetzt den Zuhörern und Zuhörerinnen schon so viel weiß gemacht. Wir haben sie nicht über den
Weiß gemacht mit S oder mit scharfem S?
Das ist auch sehr, sehr spannend. Also wir waren jetzt bei Schwarzfahren.
Ja, eben drum. Aber gehen wir mal auf die andere Seite rüber.
Genau, Weißmachen wird mit einfachem S geschrieben. Es heißt eigentlich von Weisheit. Wissend. Ja, genau, und wissend machen. Und ursprünglich hieß es wirklich, jemandem etwas mitteilen, ihn wissend machen. Aber wenn ich das sehr geschickt mache, ihn wissend machen, kann ich ihm auch falsches Wissen unterjubeln. Und unterjubeln, das passt zum Schmusen auch wieder, na, mit freundlichen Wörtern, jemandem etwas unterjubeln. Mir fällt jetzt gerade kein Synonym ein. Und das ist also auch sehr, sehr schön, wie diese ganzen Wörter dabei sind, die auch so eine Art von Bedeutungsskala bieten. Ich kann also jemanden verarschen, das ist sehr derb, aber jemanden hochnehmen oder vergackeiern oder verhohnepiepeln, das ist ja viel netter. Und Sie hatten vorhin mal kurz erwähnt, jemandem auf dem Leim gehen oder leimen. Da geht es ja um die Vogeljagd mit Leimruten, also mit Klebstoff bestrichenen Zweigen. Und das ist etwas, was die Täuschung auch ist. Der Vogel denkt, er sitzt nur auf einem normalen Zweig und plötzlich kommt er nicht mehr heim, wie es in dem schönen Gedicht von Wilhelm Busch heißt.
Wilhelm Busch ist ohnehin wunderbar. Sie machen sich jetzt aber bald auf die Socken und wollten noch zwei Veranstaltungstipps loswerden.
Unbedingt, ja. Ich muss heute noch nach Fellbach, aber das wollte ich nicht erwähnen, in Bayern. Und zwar ganz in der Nähe, in Unterfranken, in Haßfurt, ist am nächsten Montag um 20 Uhr abends im Weinhaus Schaffner mit meinem Musiker, mit dem ich die Streifenhörnchen bilde, ein Programm, das heißt Wein und Bier, das rate ich dir. Da wird's feuchtfröhlich auf jeden Fall. Und am 28. November in Rugendorf, das ist im Landkreis Kulmbach, da bei Stadtsteinach in der Gegend, da gibt es eine Veranstaltung Lass die Kirche im Dorf. Das ist mit der Pfarrerin dort organisiert und es gibt eine kleine Romanlesung von mir und danach eine Sprichwortsprechstunde und da dürfen mich dann die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Herzenslust löchern.
Was schätzen Sie, wie viel Ihr Sprichwortschatz nun an Umfang gewonnen hat? Doch das viele, was Sie jetzt auch Neues dazu bekommen im Gespräch mit unseren Hörern, mit Kindern, mit denen, die in Ihre Vorträge gehen, Rolf Bernhard Essig.
Ich habe keinen blassen Schimmer. Es ist so, dass ich mal angefangen habe, sowas aufzuschreiben. Aber das ist völlig absurd. Das funktioniert nicht, denn es fällt einem ja, indem man spricht, dauernd wieder was Neues ein. Und also wahrscheinlich sind es mehr als 1000. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich kann es schwer überprüfen. Also wie sollte das funktionieren? Ich müsste jemanden haben, der mir auf Schritt und Tritt auf den Fersen ist, schon wieder zwei Redensarten, und dann mitschreibt. Und vielleicht sind es auch 2000. Aber das Interessantere und Spannendere auch, dass wir ja so Lieblingsfloskeln haben. Und eine Zeit lang verwendet man immer wieder die gleichen und dann kommen wieder neue. Und dieser Wechsel, der ist ja auch toll, wenn ich jeweils mit unterschiedlichen Menschen die für sie passenden sprichwörtlichen Redensarten verwenden kann. Also jetzt bei der Gesellschaft Harmonie haben wir ein Programm über Hörnla, also das Bamberger Hörnla als Gebäck, aber auch als Kartoffel. Und mit denen von der Harmoniegesellschaft geht es natürlich auch immer wieder um die Harmonie. Und mit Handwerkern geht es eben um Handwerk und mit Landwirten geht es um Landwirt und mit Medizinern kann man medizinische Redensarten verwenden. Es gibt keinen Bereich ohne und natürlich auch im Radio geht es nicht ohne, da sind wir sicher auf einer Wellenlänge.
Das war unser schönes Schlusswort. Ich bedanke mich, ohne hochzustapeln oder tief zu stapeln, gibt es ja auch. Bedanke mich für den schönen Ratsch, freue mich aufs nächste Mal und wünsche Ihnen, Rolf Bernhard Essig, viel Vergnügen, viel Freude und viel Erfolg bei den Veranstaltungen. Und Sie können uns natürlich immer weiterhin Sprichwörtliches schicken, wenn Sie Fragen haben für unsere nächste Sendung mit Rolf Bernhard Essig. Dankeschön für den Ratsch, für Gott.
Sehr gern geschehen. Tschüss.